Im Kapitel 35 geht es um strukturelle Korrelationsfunktionen. Ja, nochmal zur Erinnerung, die erste Gleichung, die da steht, ist die Gleichung für die kanonische Zustandssumme von einem System mit n identischen Teilchen. Und sehr oft ist man jetzt einfach an Erwartungswerten interessiert, die nur von den räumlichen Koordinaten abhängen. Und dann, das haben wir eigentlich auch schon gesehen, kann man den Impulsteil ausintegrieren. Und ja, im Endeffekt bekommt man dann die sogenannte Configurational Partition Function, also die Zustandssumme, die nur den Konfigurationsanteil berücksichtigt, also den Teil, der eben von den Ortskoordinaten der Teilchen abhängt. Und ja, das ist dann eben diese Gleichung 142. Ja, damit haben wir also einen eben Zusammenhang hergestellt, nicht wahr, zwischen der normalen kanonischen Partitionsfunktion und dann eben derjenigen, die bloß von den Koordinaten abhängt, dieser Configurational Partition Function. Ja, für was kann man diese Größen jetzt verwenden? Ja, wenn wir jetzt also den Erwartungswert von einer Größe a ausrechnen wollen, die eben von R1 bis Rn abhängt, ich bin jetzt also schon auf Seite 232, dann kann man natürlich dann diesen Erwartungswert ausrechnen bezüglich unserer eben Configuration Partition Function, die ja nichts anderes ist, auch wieder als eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Also wir verwenden die übliche Formel, um Erwartungswerte auszurechnen bezüglich einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und ja, das ist dann eben die erste Gleichung auf Seite 233. Solche Korrelationsfunktionen können experimentell gemessen werden und sind deshalb ein recht weit verbreiteter sozusagen Link, können eine Verbindung herstellen zwischen Theorie und Experiment. Das ist im Besonderen der Fall von Flüssigkeiten, wo ja eben die Atome nicht auf festen Gitter sitzen und wo man durch solche Korrelationsfunktionen eben eigentlich verstehen kann, wie sich sozusagen die Atome anordnen in so einer Flüssigkeit. Eine besonders wichtige Korrelationsfunktion ist die sogenannte Two-Particle Radial Distribution Function, also eine radiale Distributionsfunktion für eben zwei Teilchen. Oft wird ja auch einfach Pair-Correlation Function genannt. Und diese Funktion, die hängt also von zwei Argumenten ab, R und R'. Und dieses G von R, R', dr, dr' gibt eben die Wahrscheinlichkeit dafür an, ein Teilchen am Punkt R innerhalb von einem Volumen dr zu finden, wenn wir schon wissen, dass ein anderes Teilchen sich am Punkt R gestrichen, also mit einem Volumen drumherum dr gestrichen, aufhält. Ja, weil man typischerweise etwas will, was im Endeffekt unabhängig von der Dichte ist, sodass man zum Beispiel verschiedene Flüssigkeiten vergleichen kann, tut man diese Pair-Correlation Function so normieren, dass sie dann eigentlich gegen 1 tendiert, wenn man große Abstände hat. Das heißt, man muss durch Rho-Quadrat teilen und es ist dann also die Formel auf Seite 233, die letzte. Ja, jetzt haben wir in dieser letzten Formel auf Seite 232, nicht wahr, wird über alle i's und j's, die von i verschieden sind, summiert. Und ja, es stellt sich jetzt heraus, diese Summation braucht man eigentlich gar nicht, weil die Teilchen ununterscheidbar sind, kann man eigentlich immer annehmen, dass man sozusagen, dass das Ri R1 ist und das Rj zum Beispiel R2. Ja, der Beweis dafür wird gegeben jetzt auf der Seite 234. Da zeige ich jetzt nicht wahr, dass der Erwartungswert für das nth und n bezüglich dem n minus einten Teilchen eben gleich ist der Pair-Correlation Function zwischen dem ersten und dem zweiten Teilchen. Ja, was muss man da machen? Also wir haben den Erwartungswert Delta von R minus Groß Rn mal Delta von R gestrichen minus Groß Rn minus 1. Ja, für diesen Erwartungswert, den können wir natürlich berechnen, die bekannte Formel einsetzen für Erwartungswerte. Und dann, weil wir zwei Delta-Funktionen haben, nicht wahr, können wir natürlich zwei Variablen ausintegrieren. Und dann im nächsten Schritt nützen wir aus, dass ja die Energie U unabhängig davon ist, in welcher sozusagen Reihenfolge wir uns die Atome merken. Wenn wir also zwei Atome irgendwie permutieren, die Indizes vertauschen, dann ist das ja dasselbe physikalische System und hat damit dieselbe Energie. Und das bedeutet, diese Variablen R und R gestrichen, die ich da jetzt zunächst mal am Ende hatte, bei der Energie U, die kann ich jetzt ganz nach vorne stellen, als die ersten zwei Variablen. Und ja, und dann habe ich jetzt wieder unter dem Integral, habe ich ja nur Dummy-Variablen, die für die Integration verwendet werden. Die kann ich dann umbenennen. Ich kann das R1 jetzt R3 nennen, das R2 Rn etc. Und ja, dann sehen wir, im Endeffekt ist es dann dasselbe eben wie der Erwartungswert Delta von R minus groß R1 mal Delta von R gestrichen minus groß R2. Also in der Tat ist es egal, sozusagen welches Paar von Atomen ich betrachte. Für jedes Paar bekomme ich genau dieselbe Verteilungsfunktion. Gut, ja, also das bedeutet dann, dass ich mein G von R gestrichen dann schreiben kann, als eben jetzt sozusagen diesen Faktor, der daherkommt, dass man sämtliche mögliche Paare nehmen können, n mal n minus 1. Ja, dann muss ich natürlich noch durch das z teilen und dann hatte ich noch das 1 über rho Quadrat per Definition. Und dann bleibt übrig das Integral von Delta R3 bis Delta Rn eben von Exponenten von minus Beta U. Ja, für ein ideales Gas, dann können wir nochmal zu diesem Fall zurückgehen, da ist natürlich das Potenzial 0 und das bedeutet, dass das G von R gestrichen sozusagen eine Konstante ist. Wenn ich also jetzt hier dieses Integral löse, nicht wahr, die Zustandssumme ist ja einfach ein Integral über n-Dimensionen, dann bekomme ich das V hoch n, das steht jetzt also hier im Nenner. Und von der Integration dann über eben Delta R3 bis Delta Rn bekomme ich ein V hoch n minus 2. Und ja, und das Rho ist natürlich nichts anderes als V über n. Und wenn ich jetzt alles zusammensetze, dann bekomme ich eben, dass das G von R gestrichen ist, n mal n minus 1 geteilt durch n Quadrat. Und wenn n eben sehr groß ist, dann tendiert es natürlich, wie es sein sollte, gegen 1. Und wie gesagt, wir sehen auch, ja, es ist sozusagen, es ist keine wirkliche Korrelation vorhanden, nicht wahr? Die Wahrscheinlichkeit dafür, ein Teilchen bei einem bestimmten Abstand zu finden, ist identisch dazu, ein zweites Teilchen eben bei einem bestimmten anderen Abstand zu finden. Das ist natürlich auch wieder eine gewisse Näherung, wenn mal irgendwie selbst im idealen Gas, wenn natürlich die Teilchen wirklich ganz, ganz nahe beieinander sind, dann natürlich gibt es wieder diese repulsive Abstoßung. Und das heißt also, für ganz kurze Abstände zwischen R und R gestrichen wird es nicht gelten, aber die normalerweise sind eigentlich mehr oder weniger vernachlässigbar. Ja, oft statt dieser Funktion G von R gestrichen verwendet man auch oft eine ganz ähnliche Funktion H von R gestrichen, die einfach das G von R gestrichen ist minus 1. Man ist einfach nach unten geschiftet, sodass dann asymptotisch eben diese Funktion gegen 0 geht. Ja, jetzt, wenn wir eine Flüssigkeit haben, die jetzt nur paarweise Wechselwirkungen hat und damit homogen ist, isotrop, dann hängt, wie gesagt, wie ich gesagt habe, die Energie hängt nur ab von der Summe I und gleich J zwischen der Wechselwirkungsenergie U von Abstand eben Ri minus Rj. Und dann kann ich jetzt natürlich hier den Erwartungswert der Energie berechnen. Ja, und wir können uns schon vorstellen, wenn wir sozusagen jetzt immer wissen, was ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem bestimmten Teilchenabstand ein Teilchen zu finden, und wir wissen die Wechselwirkungsenergie bei diesem Abstand, dann können wir natürlich die Gesamtwechselwirkungsenergie U berechnen. Ja, trotzdem, das wird nochmal explizit jetzt gezeigt in diesen letzten Formeln auf der Seite 235. Also hier, genau wie bei den Pair-Correlation-Functions, haben wir zunächst mal diese Summe über I ungleich J über sämtliche Paare von Teilchen Ri und Rj. Ja, und da haben wir gesehen, es reicht, wenn wir bloß den Fall betrachten, wo R gleich 1 ist und wo I gleich 1 ist und J gleich 2. Und die ganzen anderen Fälle kann ich dann totschlagen, nicht wahr, mit diesem zusätzlichen Term n mal n minus 1. Ja, und dann habe ich das Integral hier jetzt noch eben aufgesplittet in Teil, wo ich nur integriere über R1 und R2 und dann den Rest. Ja, und dieser Rest, wo ich von R3 bis Rn integriere, mal eben das 1 über z etc. und noch geteilt durch Rho Quadrat, das war nicht wahr, unsere Configurational Partition Function. Und das heißt in der Tat, wir können die Energie schreiben, eben als, okay, wir haben diesen Faktor Rho Quadrat. Und dann integrieren wir einfach über diese Pair Correlation Function mal dem Wechselwirkungsintegral. Ja, mit dieser Formel zum Beispiel könnten wir jetzt exakt für das Van der Waals Gas eben diese Konstante A berechnen. Ja, wenn wir natürlich diese Pair Correlation Function kennen würden. Diese Pair Correlation Function, nicht wahr, kann man, wie ich schon gesagt habe, experimentell messen, aber man kann sie natürlich auch in einer Computersimulation bestimmen. Zum Beispiel einfach dadurch, dass man Molekulardynamik macht und dann einfach ein Histogramm berechnet, wo man schaut, wie oft befinden sich zwei Teilchen bei einem gewissen Abstand. Ja, auf der Seite 236 wird dann noch so eine typische Pair Correlation Function gezeigt. Ja, wenn bei ganz kleinen Abständen, wie wir schon mehrmals gesagt haben, natürlich, da ist die Abstoßung extrem groß. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Teilchen ganz, ganz nah beieinander sind, die ist wirklich praktisch null. Und deshalb fängt auch diese Pair Correlation Function dann bei null an. Und dann sehen wir, haben wir einen ersten Peak, der sozusagen dieser ersten Koordinationsschale entspricht, die dann auch skizziert ist auf der rechten Seite in diesem Bildchen. Nicht wahr? Da sehen wir, hat es ein Zentralatom. Und dann drumherum hat es so einen ersten Ring, so eine erste Schale von Atomen und die geben eben diesen ersten Peak. Ja, dann typischerweise fällt diese Pair Correlation Function wieder ab. Sie geht allerdings nicht ganz auf Null herunter und geht dann schließlich wieder hoch zu so einem zweiten Peak. Und dieser zweite Peak entspricht dann eben auch in diesem Bildchen rechts daneben dieser zweiten Schale um das Zentralatom herum. Diese Pair Correlation Function hängt natürlich von der Temperatur ab und typischerweise, wenn die Temperatur größer wird, werden diese Peaks sozusagen aufgeweichter und ja, sind nicht mehr so gut definiert. Trotzdem unterscheidet sich so eine Pair Correlation Function von einer Flüssigkeit typischerweise deutlich von der Pair Correlation Function von einem Festkörper. Wenn ich jetzt einen perfekten Kristall habe bei Temperatur T gleich 0, wenn sich also die Atome sozusagen gar nicht hin und her bewegen um ihre Gitterposition, dann wäre natürlich diese Pair Correlation Function wäre eigentlich eine Summe von Delta-Funktionen. Wenn ich jetzt den Kristall bei endlichen Temperaturen mir anschaue, dann werden natürlich diese Delta-Funktionen auch ein bisschen aufgeweicht durch die thermische Bewegung, aber doch viel, viel weniger aufgeweicht, als es eben typischerweise im Fall von einer Flüssigkeit der Fall ist.